Fantasy. Willkommen bei All About Telemedizin, der Podcast mit Jan Zengel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All About Telemedizin für alle aktuellen und spannenden Themen rund um das Thema digitale Versorgung. Und ich habe heute einen sehr spannenden Gast dabei. Das ist auch eben im Vorgespräch deutlich geworden. Herzlich willkommen, Amir Humanfar, einer Gründer von Livicare.
Ja, recht herzlichen Dank, Jan. Freue mich, hier zu sein. Danke sehr.
Und wir haben uns heute ein Thema ausgesucht für diese Folge von All About Telemedizin, das uns direkt oder indirekt alle irgendwann mal im Leben beschäftigen wird, nämlich Pflege. Eigentlich würde ich sagen, die größte Baustelle, die wir im Gesundheitswesen gerade haben, einfach vor dem Hintergrund des demografischen Wandels. Heute schon über 5 Millionen Menschen, die auf Pflege angewiesen sind. Das wird sich in den nächsten Jahren exponentiell entwickeln. Gleichzeitig haben wir immer weniger Menschen, die pflegen können und wollen. Also insofern brauchen wir Technologie. Und darüber wollen wir heute reden, denn ihr habt mit Livicare, wie ich finde, persönlich ein wirklich ganz tolles Produkt entwickelt, baut darum herum ein Ökosystem auch auf. Und das finde ich extrem spannend. Und das soll heute Thema sein. Und Amir, du hast auch einen eigenen Podcast, WeCare Tech. Insofern ist das auch ein Crossover. Also umgekehrt wird es auch Fragen von dich an mich geben, sodass ich dann die Telemedizin-Perspektive heute mit einbringen kann. Und vielleicht gelingt es uns ja heute auch eine gemeinsame Vision zu entwickeln, wie wir dann ein gemeinsames Ökosystem perspektivisch auch aufbauen können.
Ja, absolut. Vielen Dank, Jan, für die einleitenden Worte. Also an der Stelle auch hallo und herzlich willkommen an die Zuhörerinnen und Zuhörer von WeCareTech. Freue mich über dieses Crossover heute. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Themen zu besprechen. Den Engpass hast du ja schon, glaube ich, treffend beschrieben. Und ja, wir bei Livicare haben jetzt zumindest da eine Lösung entwickelt, die den Raum in den Fokus nimmt. KI-Raumassistenz nennen wir das Ganze.
Mit unglaublich vielen Funktionen. Also ich bin fast hinten übergefallen, als ich eure Website durchgegangen bin, was da alles integriert ist, also bis hin zur, sag mal, Luftqualität, die gemessen wird, also Dinge, die natürlich total sinnvoll sind, die ich persönlich aber gar nicht auf dem Schirm hatte, dass das da heute integriert ist. Also vielleicht kannst du uns mal mitnehmen auf eure Reise, wie das Ganze entstanden ist. Du hast das ja mit deinem Bruder zusammen gegründet, also Family Business finde ich natürlich auch aus eigener Erfahrung heraus extrem spannend. Aber wir nehmen uns doch mal so ein bisschen mit auf die Reise Gründung von Livicare.
Ja, sehr, sehr gerne. Ist jetzt mittlerweile schon knapp 8 Jahre her, als die Reise begann, 2017. Versucht die 8 Jahre möglichst komprimiert zusammenzufassen. Damals mit Reza, meinem Bruder, zusammen die Firma gegründet. Er aus der Softwareentwicklung, ich eher aus dem Marketing- und Vertriebswelt. Und damals hat das Ganze tatsächlich mit einer Smart-Home-Lösung gestartet. Also wir waren erstmal so auf das Thema Sicherheit im eigenen häuslichen Umfeld bedacht, haben da ein erstes tolles Produkt auf den Markt gebracht mit einem großen Energieversorger in Deutschland und zehntausende Haushalte damit ausgestattet. Und im Zuge dieser Entwicklung und der Smart-Home-Lösung haben wir zunehmend eben identifiziert, dass es viele alte Menschen zu Hause gibt, die alleine leben und die das Bedürfnis nach Technologien haben, die es ihnen ermöglichen, möglichst lange zu Hause zu wohnen. Und unsere Lösung wurde damals so ein bisschen, ich will nicht sagen zweckentfremdet, aber ein Stück weit eben auch dafür eingesetzt. Und gleichzeitig hat sich eben auch bei uns im Familienkreis, ich glaube, es gibt keine Familie, die nicht Berührungspunkte eben mit dem Thema Alter, Einsamkeit, die Kinder wohnen weit weg hat. Und daraus hat sich dann eben ja die Vision von Livicare entwickelt. Heute ist es eine Sensorstation. Man sieht sie für diejenigen, die es sehen, hier bei mir im Hintergrund. Ein Sensormodul kann man sich vorstellen, also eine schön designte Box sozusagen, mal ganz plump beschrieben, die an der Zimmerdecke hängt. die verschiedene Erkennungen durchführen kann, Stürze, Anomalien in der Aktivität, also zum Beispiel Lauftendenzen oder wenn ich in der Nacht auffällig lange eben im Badezimmer bin und nicht zurückkämpfen bekomme oder akustische Signale und gleichzeitig kann sie eben auch Vitalzeichen, Blutzuckerwerte aus Sensoren im Raum mit erfassen. Und das Ganze gibt eben ein Gesamtbild, also man hört schon, glaube ich, ein Stück weit raus. Es geht eben darum, nicht nur ein Parameter, der eine Anomalie darstellen kann, das heißt eine Person, die sich nicht bewegt, dann sofort einen Alarm auszulösen, sondern schon so ein paar mehr Informationen gleichzeitig auszuwerten, um zu wissen, befindet sich diese Person wirklich in einer Risikosituation. Und dann kann ich eben Angehörige, Notrufe oder eben einen Pflegedienst benachrichtigen und das mit maximal wenig Fehleralarm und einer hohen Präzision. Das ist so der Anspruch und deswegen auch KI-Raumassistenz und nicht mehr Smart Home, wo ich schon noch viele Fragen habe.
Ja. Und ihr habt ja auch Kunden, also mittlerweile auch in der stationären Pflege, also auch sehr viele große Einrichtungen, mit der ihr arbeitet. Und am Ende befähigt ihr damit ja auch das Pflegepersonal immer auch effizienter mit der Zeit umzugehen, zu entscheiden, zu welchem Patienten oder Pflegeheimbewohner sie gerade gehen. Ne? Also das ist ja häufig, nennt man so ein Triage-Problem, dass du natürlich Erfahrung hast im besten Fall und das einschätzen kannst, ne? Aber durch die Daten, die zur Verfügung stehen, gibt ihr ja sehr viel Zusatzinformationen und können dann eine fundierte Entscheidung auch treffen. Also was sind die Rückmeldungen auch von Pflegekräften, die ihr da bekommt? Kann mir vorstellen, so gerade in den Nachtdiensten, das ist eine extreme Erleichterung.
Ja, absolut. Da sprichst du genau den Punkt an. Also ich habe es ja gerade beschrieben, wir kamen eher so aus dem häuslichen Umfeld mit der Vision und ich denke auch da ist langfristig die Reise von LiviCare oder der gesamten Versorgungskette, dass wir Lösungen finden müssen, die insbesondere dafür sorgen, dass Menschen möglichst lange in ihrem eigenen häuslichen Umfeld leben können. Aber relativ schnell haben wir dann eben identifiziert, dass gerade in der stationären Versorgung Engpässe bestehen. Wir haben ja Personalschlüssel, die insbesondere in der Nacht dafür sorgen, dass ein Nachtdienst zum Beispiel für 40, 50 Bewohnerinnen und Bewohner zuständig ist. Und wie machen die das heute, dass sie ihrer Sorgfaltspflicht nachkommen? Sie laufen einfach von Zimmer zu Zimmer. Das heißt, alle 2-3 Stunden machen sie ihren Rundgang, reißen die Zimmertür auf, schauen, liegt die Person im Bett oder nicht. Und falls eine Person gestürzt ist, weiß ich nicht, wie lange liegt sie da schon. Ich muss in dieser Zeit, wo ich mich um die Versorgung kümmere, alle anderen vernachlässigen. Und diejenigen, die eigentlich in Ruhe geschlafen haben, die habe ich beim mitten im Schlaf gestört. Also ein sehr ineffizienter Prozess. Und hier kommen wir eben und können diejenigen, die in Ruhe schlafen, weiterhin in Ruhe lassen. Und eben da, wo ich schon ein Signal bekomme, dass eine Person aufsteht, unruhig ist, da kann dann der Nachtdienst gezielt hingehen und schon präventiv eingreifen. Und das klappt sehr gut, weil ich eben eine gesamte Versorgungskette an der Stelle dann eben abbilden kann mit unserem System. Und so hat sich das System heute stark im stationären Umfeld in den letzten 2 Jahren etabliert.
Ja. Ja, und also insofern, da kommt ja gleich bei mir dann wieder ganz viel Fantasie, wie man diese Versorgungskette dann auch weiterdenken kann, ne? Gerade mit der Erfassung von Vitaldaten, entsprechenden Predictive Analytics, dann auch perspektivisch ja vorherzusagen, wie sich ein Gesundheitszustand entwickelt oder also mal, wenn es eine Akutsituation gibt, dann natürlich telemedizinisch auch Interventionen vorzunehmen. Wie nimmst du da heute Pflegeeinrichtungen wahr? Ne? Also weil bei allen Ideen und Zukunftsvisionen, die wir haben, brauchst du ja immer eine Akzeptanz auch für die Lösung selber. Ich glaube, wir haben nach wie vor die Situation, die letzten Zahlen, die ich gehört habe, waren 40% der Pflegeeinrichtungen haben noch nicht mal WLAN. Ja, also wie ist aus deiner Sicht so der Status quo? Also wo setzen wir da heute eigentlich auf? Wo docken wir an?
Ja, gute und wichtige Frage. Definitiv nicht da, wo sie sein sollte. Im Grunde genommen bewegt sich aber schon vieles. Also ich will auch nicht alles schwarz malen. Grundsätzlich ist es so, dass natürlich die Digitalisierung in unserem Segment, im Pflegesegment noch hinterherhinkt. Auf der anderen Seite bietet das natürlich noch enorm viel Raum für Veränderungen, für Mitgestaltung. Und ich würde sagen, das WLAN-Thema, das ist jetzt auch in der letzten Pflegeeinrichtung angekommen, dass es wichtig ist. über die Qualität der WLAN-Ausleuchtung lässt sich noch sprechen, aber es gibt schon viele, viele Träger, die sich darüber bewusst sind, dass eine gute Ausleuchtung, eine stabile Infrastruktur essentiell ist für all die unterschiedlichen Themen, die ja jetzt zunehmend eingeführt werden. Von daher, da ist definitiv Bewegung. Es gibt auch viele Träger, die da als Vorbilder ganz vorne stehen und schauen, dass sie eben Lösungen anbieten. Aber ich weiß nicht, wie siehst du das? Ihr mit eurer Telemedizin-Lösung, habt ihr schon Berührungspunkte mit Pflegeheimen oder seid ihr noch stark in der ambulanten Versorgungskette vertreten?
Ja, was ist deine Einschätzung? Wir bekommen zunehmend Anfragen zu dem Thema, deswegen beschäftigen wir uns auch mit diesem Marktsegment sehr, sehr intensiv. Einfach vor dem Hintergrund des zunehmenden Hausärztemangels haben wir die Situation, dass sich Pflegeeinrichtungen bei uns melden und sagen, unser Hausarzt, unsere Hausärztin geht in den Ruhestand. Wir haben niemanden mehr, der kommt. Hausbesuche werden ohnehin immer seltener aufgrund, der Komprimierung durch die steigende Anzahl an Patienten. Und wir haben heute allein in Baden-Württemberg, glaube ich, sind es 5.000 unbesetzte Hausarztstellen. Ja, also da bekommt man schon mal ein gutes Gefühl davon, wo wir heute stehen. Das Durchschnittsalter der Ärzte in Deutschland liegt bei 56. Also das ist insofern, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, was das für die nächsten 5 Jahre bedeutet. Also wir müssen jetzt nicht über 2040er-Visionen reden, sondern wirklich ganz konkret unmittelbarer Zukunft. Wir haben ja auch einen massiven Versorgungsengpass zulaufen und da sind natürlich die vulnerablen Gruppen, Menschen, die in Pflegeeinrichtungen sind, besonders stark von betroffen, weil die eben mobilitätseingeschränkt sind. Also die sind davon angewiesen, dass jemand zu ihnen kommt. Und immer das zu ihnen kommen wird perspektivisch zunehmend ein digitales Zueinander finden werden. Das ermöglichen wir ja durch unsere Technologie. Gleichwohl bleibt es eine Herausforderung für die Pflegeeinrichtung dann auch, Ärzte zu finden, mit denen sie kooperieren können, gerade auch außerhalb der klassischen Sprechstundenzeiten. Also das sind Services, die wir jetzt auch gemeinsam mit Partnern auch aufbauen, um dann eben die Vorteile der Medizin auch überregional ja Ressourcen sinnvoll auszusteuern, zu nutzen. Da ist die Regulatorik noch nicht immer ganz da, wo sie sein müsste. Da gibt es noch einige Einschränkungen, aber gleichwohl sehen wir da eine sehr positive Entwicklung in der ärztlichen Versorgung. Aber auch im Bereich, auch in angrenzenden Versorgungsbereichen. Pharmazeutische Beratung, ja, gerade Patienten mit Polymedikationen brauchen regelmäßig eine Anpassung ihrer Medikationen. Ist die Frage nach Wechselwirkungen, Nebenwirkungen und ähnliches. Also da können natürlich Apotheken unterstützen. Das geht auch digital. Wir haben aber auch erste Projekte, wo wir digitale Physiotherapie in Pflegeeinrichtungen bringen, dann in Gruppentherapie dann machen, ne, das sind, all das ist besser als gar keine Versorgung. Und insofern Klar. beschäftigen wir uns aus sehr unterschiedlichen Perspektiven mit dem Thema, wie wir es nennen, Telepflege, also telemedizinische Versorgung in Pflegeeinrichtungen.
Und würdest du sagen, ist es heute so, dass euer Hauptprodukt klassische Telemedizin im häuslichen Umfeld eher von jüngeren Nutzerinnen und Nutzern angewendet wird, oder gibt es tatsächlich auch gerade dort, wo eben gerade viele ältere Menschen, da ist ja das Problem in unserer Gesellschaft, die eben eine regelmäßige Konsultation beim Arzt benötigen, akzeptieren die auch schon solche Lösungen oder gibt es immer noch Hemmungen, weil man vielleicht dann doch irgendwie bei einer Ärztin oder bei einem Arzt persönlich sitzen will?
Das ist natürlich mein Lieblingsmythos, ja, rund um die Telemedizin, dass nur junge, digital affine Menschen, die in der Stadt leben, Telemedizin nutzen. Also das ist mitnichten so. Wir sehen tatsächlich die Akzeptanz in den Gruppen am größten, die am stärksten darauf angewiesen sind, weil für alle anderen gibt es ja durchaus noch Alternativen. Die sind nicht immer gut, wenn man ein paar Stunden im Wartezimmer sitzt oder ein paar Monate auf einen Termin wartet, aber die gibt's. Wir arbeiten ja auch mit sehr vielen Hausärzten, hausärztlichen Praxen zusammen, die berichten, dass gerade die Menschen, die auf regelmäßige Versorgung angewiesen sind, das sehr zu schätzen wissen, weil sie häufig eben nicht mehr so mobil sind. Also auch der Weg in die Praxis mit Beschwerlichkeiten verbunden ist. Und ist mittlerweile eigentlich sehr viele Menschen auch auf technisch auf dem Niveau sind, einen Videocall zu machen, weil sie es ohnehin kennen aus dem Gespräch mit ihrer Familie oder ähnliches. Ja, also insofern, da sehen wir eine sehr, sehr hohe Akzeptanz. Lösungen müssen natürlich niedrigschwellig sein und einfach. Das ist der Fall, das ist auch die Grundvoraussetzung. Und den Medizinern kommt auch eine wichtige Rolle dazu. Ja, weil wenn die sagen, wir machen den nächsten Termin per Videosprechstunde, dann überträgt sich das Vertrauen dann halt auch auf diesen digitalen Kanal. Also ich meine, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den wir häufig sehen, dass die Vermittlung, dass es keine zweitbeste, sondern eine gleichwertige Alternative ist, sehr, sehr wichtig ist. Ne? Und natürlich hat die Telemedizin Grenzen, aber sehr viel geht ja einfach auch um regelmäßige Abklärung, ne? Also gerade im Bereich Diabetes, geht es darum, Verlaufskontrollen zu machen und richtig, insofern, ja. Das ist wunderbar per Videosprechstunde möglich. Auch wenn man auch das Krankheitsbild sich verschlimmert, diabetisches Fußsyndrom, also auch Wundverlaufskontrollen können wunderbar über Video gemacht werden. Also insofern, da geht heute schon deutlich mehr, als man so gemeinhin im Kopf hat, wenn man über Telemedizin nachdenkt.
Ja, absolut. Und da schlägt sich für mich auch direkt so eine Brücke wiederum zu unserer Lösung, wo du das Thema Diabetes und Blutzuckerwerte ansprichst. Wir haben ja jetzt als einer der ersten Anbieter tatsächlich diese CGM-Sensoren, also die Glukosesensoren, angebunden an unser System. Das bedeutet, du musst halt eben nicht mehr manuell, so wie du es zu Hause machst, mit einem Smartphone deinen Sensor auslesen, sondern unsere Sensorstation liest die quasi im Hintergrund mit, die Werte. Und gerade in einem Pflegeheim ist das ein enorm wichtiges Thema, denn dort wird klassischerweise noch häufig eben ja manuell gemessen, und das vielleicht nicht immer so regelmäßig und akkurat, wie man es eigentlich sollte. Das heißt, die Glukosesensoren sind da schon ein riesiger Schritt. Trotzdem bleibt das Auslesen immer noch ein manueller Prozess. Dadurch, dass wir den automatisiert haben, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sich dann wiederum eine Brücke zu euch baut, wenn ich dann nämlich die Werte übertragen kann über die Plattform, der Arzt dann quasi in der Telepflege oder in der telemedizinischen Sitzung mit dem Bewohner in einem Pflegeheim dann eben in Interaktion tritt und sofort die Werte vorliegen hat und dieser manuelle Prozess entfällt, beziehungsweise die Dokumentation einfach lückenlos und sauber ist, dadurch, dass die Glukosesensoren verwendet werden. Ja, was man also sieht, es geht einfach nur Puzzlestücke zusammenzusetzen, ja, und schon hast du eine tolle Versorgungskette, ne?
Also so sieht's aus, und gerade diese longitudinalen Daten sind natürlich extrem wichtig, weil selbst wenn ein Hausarzt zum Hausbesuch vorbeikommt und dann eine Punktmessung macht und die Daten nicht auch rückwirkend vorliegen, ist die Aussage natürlich deutlich begrenzter. Und spannend wird es eigentlich dann an der Stelle, wo man eine Tendenz sieht, ja, dass Blutzucker entgleist, da frühzeitig dann zu intervenieren, ist extrem wertvoll. Da würden wir uns natürlich wünschen, dass der Rahmen von ärztlich delegierbaren Leistungen erweitert wird, ja, also auch Pflegekräfte mehr Themen übernehmen können. Wir haben häufig einfach die Situation, dass ein Arzt das anordnen muss, der muss also mit dem Patienten sprechen und dabei sein, ne? Und das ist einfach ein riesiger, auch organisatorischer Aufwand, ne? Für Medikationsanpassung oder ähnliches, dann entsprechend da auch immer auf ärztliche Anordnung erst agieren zu können. Da sozusagen die Telemedizin eine Erleichterung, die zweite wäre, Pflegekräfte mehr Kompetenzen zu übertragen, und ich glaube, da kämpfen wir gemeinsam dafür, dass wir das umsetzen können.
Das ist ja ohnehin ein riesiges Problem, dass unsere Pflegefachkräfte in diesem Land nicht die Kompetenzen, die sie in der Ausbildung erhalten, dann auch im Beruf ausüben dürfen. Muss auf jeden Fall noch einiges passieren. Aber vielleicht nochmal zurück zu eurer Firma und eurer Lösung. Wie ist das Ganze damals eigentlich entstanden? Ich weiß, auch ihr seid ja habt ja als Familienunternehmen zumindest mal gestartet mit deinem Vater zusammen. Das würde mich eigentlich auch interessieren. Wie bist du eigentlich heute dahin gekommen, dass ihr Anbieter einer, ja, der führenden telemedizinischen Plattform in Deutschland geworden seid?
Ja, also mein Plan war es nicht, ja. Also mein Papa hat die Firma ähnlich wie bei euch 2016 war angefangen und dann 2017 dann auch gegründet worden. Gab es noch eine auch schon eine Vorgeschichte. Also die Wurzeln gehen ins Jahr 2014 zurück von Arztkonsultationen. Also da haben sich Menschen mit Telemedizin beschäftigt zu einer Zeit, als es noch verboten war. Ja, also das Fernbehandlungsverbot ist in Deutschland ja jetzt 2018 aufgehoben worden. Also aus heutiger Sicht ja gar nicht mehr vorstellbar. Und die Pandemie war natürlich ein Riesenkatalysator für das ganze Thema, wo über Nacht auf einmal eine immense Nachfrage da war. Insofern, ich war zu der Zeit in Elternzeit und habe dann quasi angefangen, projektweise zu unterstützen, habe vorher auch schon Softwareunternehmen mit begleitet und aufgebaut und hatte da natürlich einen entsprechenden auch Background und ja, hab die Branche lieben gelernt und auch das Team und bin jetzt seit 4 Jahren operativ dabei. Mein Papa ist mittlerweile im Ruhestand, also wir haben quasi die Staffelstabübergabe gemacht. Ich sage mal mit dem Augenzwinkern, das erste Digital Health Unternehmen in zweiter Generation. Also von daher bin ich ein Quereinsteiger in die Branche, also habe einen BWL-Hintergrund, hatte vorher außer als Patient gar keine Berührungspunkte. Ich glaube aber mittlerweile tatsächlich, dass das ein sehr entscheidender Vorteil ist, weil einfach viele Denkverbote nicht hat, die klassischerweise da sind. Klar holt man sich ein paar blutige Nasen an der einen oder anderen Stelle. Und wir haben sehr schnell erkannt, dass es nur über Partnerschaften geht in diesem hochfragmentierten Markt. Ja, und insofern, das ist wiederum das, was wir in anderen Branchen auch sehen. Und war uns wichtig, diesen Ökosystemgedanken zu etablieren und zu platzieren und ist auch wesentlicher Teil unserer Strategie heute.
Ja, also Interoperabilität ist ja das Stichwort, ist ja ein riesiges Thema, auch für uns super entscheidend, super wichtig. Und wir sind da auch, glaube ich, beide von abhängig, dass andere Akteure, andere Lösungen am Markt quasi mitspielen, sich öffnen, damit eben die Vision, die wir haben, auch in Erfüllung geht. Wie siehst du das Thema heute? Also aus meiner Sicht ist es noch so, dass man wirklich, um eine integrierte Lösung anbieten zu können, mit anderen Herstellern, mit jedem Einzelnen sprechen muss, gucken muss, wie man sich anbindet. Es gibt relativ wenige Standards. Jetzt weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, hat sich ja ein neuer Verband am Markt etabliert, der Verband der digitalen Standards sozusagen, der VDSP. Ich hatte da neulich auch eine Folge mit Andreas Fischer zu, wo man zumindest jetzt so die den Grundstein legen will, dass es einfach Standards gibt sozusagen. Wie siehst du das? Wie nimmst du das wahr? Ist es immer noch holprig oder verbessert sich da einiges?
Also es verbessert sich natürlich, weil wir sagen immer API or die. Ja, also das, ich glaube, die Erkenntnis setzt sich langsam auch durch bei den etablierten Akteuren, dass sie sich öffnen müssen, weil sie ansonsten langfristig den Anschluss verlieren, ja, weil sie nicht aus ihrer eigenen Innovationsfähigkeit heraus Lösungen entwickeln können. M&A ist auch nur ein kleiner Teil der Antwort. Von daher wird es ja nur über Kooperation gehen. Wir selber monitoren den Markt, also auch wirklich übergreifend jetzt schon seit vielen Jahren, weil wir uns sehr früh die Frage gestellt haben, in einem Versorgungsprozess, was passiert eigentlich vor und nach einer Videosprechstunde? Also wie sieht eigentlich der Gesamtprozess aus? Welche Lösungen spielen denn da mit oder müssen eigentlich mit angebunden werden? Also wir haben eine Datenbank mit über 1000 Digital Health Lösungen, Softwarelösungen, die im Einsatz sind, die meisten sehr nischig, sehr vertikal spezialisiert. Viele tolle Lösungen, aber nicht per se in ihrem eigenen Geschäftsmodell darauf ausgerichtet, eigentlich auch in der horizontalen verknüpft zu werden. So, ich glaube, das verändert sich gerade, dass die Geschäftsmodelle integrierter gedacht werden, auch bei den etablierten Akteuren, also bei den Primärsoftwareherstellern, ja, ob es jetzt Praxisverwaltungssystem ist oder auch Pflegesoftware. Ich glaube, die Großen haben's verstanden und ich glaube, das ist auch elementar, ne? Aber am Ende, also Praxisverwaltungssysteme haben wir immer noch 120, die im Markt aktiv sind. Und ohne Standards wird das also nicht funktionieren, dass wir wirklich Best of Breed etablieren können. Ne? Was für uns heute an unserem Arbeitsplatz ja Standard ist, ich wähle mir das Tool aus, mit dem ich arbeite. Und das kann ich connecten mit meinem bestehenden Toolset. das ist ja heute de facto im Gesundheitswesen nicht der Fall. Ich habe also sehr viele Anwendungen, die ich parallel nutzen muss. Das wird stärker sich integrieren, da bin ich fest von überzeugt. Standards werden das Ganze beschleunigen und die Anbieter, die aber keine eigene Strategie dafür haben, werden auch perspektivisch vom Markt verschwinden, weil die einfach die Nachfrage danach auch extrem hoch ist.
Ja, absolut, weil ich denke auch letztendlich das Nutzererlebnis ja auch darunter leidet, wenn ich eben keine Schnittstellen anbiete und ich gehe zu dem einen Arzt und habe eben die gesamte Versorgungskette und alles ist digital abgebildet und ich habe am Ende in meinem E-Mail-Postfach dann auch die Information vorliegen oder in meiner elektronischen Patientenakte und beim nächsten Arzt wiederum nicht. Und diese Frustration wird eben auch ganz schnell dafür sorgen, denke ich, dass sich die Anbieter, die dann eben sich auch öffnen, durchsetzen werden. Die Frage ist halt nur, zu welchem Preis und wie lange das Ganze dauert. Weil diese das ist so diese Frustration, wenn die zu hoch ist, dann geht das auf Kosten für uns alle, weil wir dann nämlich eben alle so in einen Topf geworfen werden. Ja, das funktioniert halt alles nicht, dieser ganze digitale Schnickschnack.
Ja. Das muss man sagen. Ich glaube aber, dass die Patienten gar nicht so sehr der Druckpunkt dort sind. Einfach weil man muss ehrlicherweise sagen, das ist alternativlos. Patienten haben nicht diese riesige Auswahl an Ärzten, auch nicht mehr in Städten, zumindest wenn wir über Fachärzte reden. Der Druck kommt, glaube ich, eher daher, dass ja auch, die MFA-Knappheit zunimmt und einfach der Praxisablauf in Summe effizienter gestaltet werden muss. Also es ist eigentlich das ureigene unternehmerische Interesse des Arztes, seine Praxis effizienter aufzustellen, weil es ansonsten zu Lasten auch seiner eigenen Kapazität ja geht. Und da bedarf es aus meiner Sicht aber auch noch der richtigen Anreize, diese zu beschleunigen. Ne? Also wir sind ja eigentlich immer gut da drin, in Deutschland mit Pönalen zu arbeiten. Ich glaube, man müsste den Weg eher umdrehen und sagen, wir bauen eher ein Belohnungssystem auf, wenn du gewisse Lösungen einsetzt oder gewisse Prozesse so abbildest. Immer anbieterneutral, das ist klar. Ja, aber momentan sehen wir eher ja die gegenteilige Tendenz, auch übergeordnet, Strukturen vorzugeben, jetzt gerade im ärztlichen Bereich, die durch die KBV auch getrieben werden, ne, und auch durch die Gematik. Also natürlich brauchen wir eine gewisse Standardisierung. Ich halte die Entwicklung nur in Teilen für sehr bedenklich, dass sehr konkrete Vorgaben gemacht werden, die dann teilweise eigentlich in der Hoheit der Hersteller liegen sollten, und dass wir da den freien Wettbewerb am Markt brauchen. Klar, so. Und also insofern zum Thema Schnittstellen, Standardschnittstellen, also ich glaube, das ist der absolute Game Changer am Ende für vernetzte Versorgung, und Politik hat es ja auch erkannt.
Richtig, ja. Ja, ich denke, ein paar Gedanken, die mir dazu auch kamen, unter anderem natürlich Finanzierung, aber ich glaube, das ist so ein Thema, dass diese Herausforderung haben wir immer. Was mich nochmal interessieren würde, ist deine Meinung zum Thema, und das ist ja auch etwas, was mich in meinem Podcast immer wieder begleitet, Technologien auf der einen Seite, aber auch das Thema KI. Welche Rolle wird KI in der ganzen hier jetzt spielen? Man muss es ja mittlerweile schon ansprechen. Glaubst du, die Versorgung wird, also zum einen kann man ja Entscheidungsvorlagen oder Hilfen mit KI aufgrund der unterschiedlichen Daten, die vorliegen, denkbar machen, aber noch einen Schritt weiter gedacht, inwiefern sitze ich vielleicht irgendwann nicht mehr in einer telemedizinischen Stunde mit einem Arzt da, sondern spreche irgendwie mit einem Chatbot und einer täuschend echten Ärztin oder Arzt, der mich dann berät. Wie beschäftigt ihr euch damit? Wie sind deine
Gedanken? Ja, extrem. Dadurch, dass ja die Videotechnologie ist ja eine Eigenentwicklung von uns. Insofern haben wir natürlich eigentlich auch sehr viele Daten, die man ja nutzen kann, auch um Modelle zu trainieren. Ja, also Video und Stimme. Wirklich relevante und spannende Daten. Und wir auch hier wieder konsequent Partnerschaften, also das wird die Art und Weise, wie Versorgung aussieht, wird sich in den nächsten 5 Jahren massiv verändern. Also wir schauen uns auch sehr viel an rund um digitale Diagnostik, Ja, also ich persönlich glaube, wir werden, also meine Kinder, die gehen jetzt in die Grundschule. Ich glaube nicht, dass die, wenn die in meinem Alter sind, dass da noch Blut abgenommen werden muss, um Laborwerte zu bestimmen, sondern dass das ausschließlich digital funktionieren wird. Das sehen wir jetzt teilweise schon. Ja, durch Scans der Haut oder auch Iris-Scans, Augenhintergrundmessung, Blutwerte zu bestimmen, teilweise mit Kameras, die wir heute in unseren Smartphones haben. Ja, also ich glaube, auf die Medizintechnikhersteller kommt da einiges dann auf sie zu. Und wo wir uns gerade auch mit beschäftigen, ist das Thema einmal optische Vitaldatenmessung, also auf Basis von Video-Vitaldaten zu erkennen. Gibt auch Hersteller, die das Ganze auch als Medizinprodukt gerade zulassen, ja, Puls, Blutdruck, Sauerstoffsättigung per Video. Also ich verstehe nicht, wie es technisch funktioniert, aber ich finde es also abgefahren, was wir wirklich da an Möglichkeiten haben, heute schon haben. Also es gibt Anbieter, die haben CE-Mark für Pulsmessung per Video. Also es ist kein Science-Fiction mehr. Die Produkte sind da. Ja, oder Voice-Biomarker, also auf Basis der Stimme Krankheiten zu diagnostizieren. Es ist wirklich sehr, sehr weit. Ja, und das ist so unsere Vision. Und eigentlich, du hast Videosprechstunde und parallel läuft eigentlich ein Clinical Decision Support System, was deine Vitaldaten misst, auf deine Stimme analysiert und dann Entscheidungshilfe liefert. So, und wenn du das weiterdenkst, ja klar kann das im ersten Schritt ein Avatar sein, mit dem ich spreche. So, und wir werden immer Human in the Loop brauchen, zumindest mal in unserem ethischen Rahmen, in dem wir uns bewegen. Wenn wir jetzt nach China gucken, die beantworten das anders. Ja, aber grundsätzlich wird diese Entwicklung unaufhaltsam sein, weil sie einfach unglaublich gut und effizient mittlerweile funktioniert.
Absolut. Aber wie, also super spannende Insights. Ich glaube, jedem ist klar, dass die Reise dahin gehen wird und auch muss und sollte unter Anbetracht der Möglichkeiten, die die Technologie bietet, wenn sie denn nicht letztendlich dann ohnehin zu einer besseren Versorgungsqualität führt. Ich glaube, das ist ja auch entscheidend. Wenn wir uns heute die Versorgungsqualität anschauen und ja, ich mir vorstelle, dass wenn es mir nicht gut geht, ich erstmal 4 Monate auf einen Facharzttermin warten muss, dann ist das eine deutlich bessere Lösung. Und in diesen 4 Monaten, ich habe da gestern noch irgendwie so ein lustiges Reel gesehen, wo dann jemand gespielt hat, wie man dann bei einem Arzttermin sitzt, auf den ich 4 Monate gewartet habe und dann hat die Person da 2 Sekunden Zeit und scheucht mich da schnell raus. Also super frustrierende Erfahrung. So habe ich natürlich einen ganz anderen Zugang dazu. Aber wie weit ist das noch entfernt? Glaubst du, wir werden da in einem Jahrzehnt erst sein oder könnte sich da in den nächsten ja wenigen Jahren, wenn nicht sogar Monate, schon solche Entwicklungen zeigen? Denn eine ganz großer entscheidender Unterschied von KI ist ja die Entwicklung, die wir dort sehen. Alleine wenn wir uns Large Language Models wie ChatGPT anschauen, auf welchem Stand sie noch vor einem Jahr waren und wo sie heute schon sind. Also gefühlt hast du ja jeden Monat ein Update von einem besseren Modell, was mehr kann. Wird uns das schneller einholen, als wir vermuten und glauben? Oder glaubst du doch, dass der Markt so konservativ ist, dass sich trotz der vorhandenen Lösungen es dauern wird, bis es sich etabliert?
Ja, also ich persönlich glaube, Technologie ist teilweise heute schon da. Wir sehen es in anderen Ländern, wie es genutzt wird. Und dann müssen wir gar nicht irgendwie über China oder Middle East reden, sondern mal Nico Hells aus Schweden. Ja, ist von dem Spotify-Gründer jetzt ein neues Unternehmen. Ja, du gehst da rein und machst einen Whole-Body-Scan und kriegst dann auf der Basis deine Daten raus. Ne? Also klar, irgendwie einen Hautcheck. Das kriege ich noch, also das kann ich mir noch vorstellen, dass das gut funktioniert, ne? Aber die messen ja heute schon Blutwerte non-invasiv. Ja, und das ist heute eine Selbstzahlerleistung, aber die Technologie ist ja da und etabliert und validiert. Und wir haben halt in Deutschland das System der Selbstverwaltung. Das hat ganz viele Vorteile, aber es hat auch einige erhebliche Nachteile. Ja, erstmal diese Fragmentierung im Gesundheitswesen, die da ist, ne? So, und am Ende unser ganzes Vergütungssystem, was heute noch an einem, ich muss mit einem Arzt sprechen und der muss diese Leistung erbringen, ja, hängt, ne? Und wir werden sehr kurzfristig in massive Konflikte kommen, weil was ist dann, wenn ich durch Software, die als Medizinprodukt zugelassen ist, Blutdruck digital messen kann, aber die Abrechnung sieht vor, dass das durch einen Arzt gemacht wird oder durch einen medizinischen Fachangestellten, ja? So, ja. Kann ich das denn abrechnen? Ja oder nein? Genauso mit digitaler Diagnostik. Ja, also von daher, ich glaube, die Entwicklung ist da. Ich finde das unglaublich spannend. Ich gucke mir auch in anderen Ländern Sachen an, auch wenn wir reisen. Also das kann ich auch nur jedem empfehlen, der irgendwie Entscheidungen zu treffen hat, sich das anzuschauen, wie andere das lösen, um einfach diesen Erfahrungshorizont zu erweitern. Wir müssen das in Summe neu denken. Diese Entwicklung ist da, die können wir nicht wegdiskutieren. Momentan haben wir aber durch die Regulatorik eine extreme, ich sag mal, Verhinderungssituation, Innovation wirklich in die Versorgung zu bekommen.
Genau, und da sind wir halt dann doch wieder beim Thema der Finanzierung, weil ich halt eben letztendlich, nur weil ich es machen kann, wenn es eben letztendlich nicht bezahlt wird, ich es nicht abrechnen kann, diese Leistung, die beste Lösung sich nicht durchsetzen wird, solange wir eben in einem System sind, in Deutschland, wo ich eben zu erwarten habe, dass die Krankenkasse oder Pflegekasse eben diese Leistung bezahlt, ne?
Ja, absolut. Und insofern, was wir ja häufig auch, oder was ich in Diskussionen dann auch höre, ist zu sagen, ja, aber dann ist das Menschliche ist ja so wichtig an der Stelle, ne, wenn die KI das alles übernimmt und dann sagen, naja, aber die Alternative ist ja, oder die Realität ist ja genau die, du gerade beschrieben hast. Ich warte 4 Monate und bin dann 2 Minuten im Behandlungszimmer und dann gehe ich wieder, krieg im Zweifel meinen Befund, wenn ich nachfrage, noch auf einer CD in die Hand gedrückt, ja. Und kann dann irgendwie zusehen, wie ich klarkomme und bringe dann die Daten zum nächsten Arzt. Also der Patient ist ja auch immer der Bote seiner Daten. Das ändert sich ja hoffentlich jetzt mit der EPA, ja. So, aber ich finde es wirklich nicht mehr schwer nachzuvollziehen. Ja, das sind diese ganzen Totschlagargumente, warum Dinge irgendwie nicht funktionieren. Ich glaube, KI macht die Versorgung oder Technologie macht die Versorgung viel menschlicher, weil die ganzen Themen, die heute alle belastend sind, rausgenommen werden. Also wir haben wirklich viel mehr Zeit, uns wieder mit den Menschen zu beschäftigen. Und das ist halte ich auch für wichtig, dass wir darüber reden. Und das liegt auch an uns als Technologieanbietern, das ja zu zeigen, ne? Wie viel Zeit machen wir frei an der Stelle. Nur, was nicht passieren darf, ist dann zu sagen, ach, jetzt ist ja KI, ist ja super, dann reduzieren wir die Personalschlüssel immer weiter runter. Dann können wir mit immer weniger Menschen das machen. Ja, und das ist richtig, ja mal so der Reflex. Und
aber davon sind wir, glaube ich, weit entfernt. Das es ist genauso, wie du sagst. Also davon sind wir, glaube ich, ganz weit entfernt. Es ist genau dasselbe bei uns auch. Ja, aber dann habe ich ja weniger Kontakt im Pflegeheim, wenn ich die KI-Raumassistenz von euch habe, weil dann der Nachtdienst nur noch im Dienstzimmer sitzt und wartet, dass ein Alarm reinkommt. Ja, aber wie sieht denn die Realität heute aus? Die reißt die Türen auf, weckt irgendwie 80-90% der Bewohner mitten in der Nacht, während sie schlafen. Und diejenigen, die eigentlich vielleicht, denen es in der Nacht nicht gut geht und eine engmaschigere Betreuung brauchen, für die ist dann zu wenig Zeit, weil ich muss ja meinen Rundgang laufen. Also wenn man dann halt ins Detail schaut, sieht man eben, dass es heute in ganz, ganz vielen Stellen wenig um Menschlichkeit und Fürsorge geht, sondern einfach nur starr Regulatorik und Prozesse einhalten, des Prozesses willen und nicht der Versorgungsqualität willen, ja.
Ja. So, und wir haben hier auch einen Kommentar bekommen über LinkedIn, also da auch nochmal vielen Dank an alle, die gerade auch live zuschauen. Andreas hat sich gemeldet. Andreas, ich glaube, du bist aus dem Krankenkassenumfeld, wenn ich das richtig zuordne. Und du hast den Kommentar, wie können wir die Kritiker, die diese Entwicklung stark negativ diskutieren, davon überzeugen, dass diese Entwicklung alternativlos ist? Weniger Menschen wollen doch künftig in diesem System als Arzt oder Ärztin versorgen.
Ja. Ja, super Frage auf jeden Fall. Also mir fällt da direkt ein, ich glaube, letztendlich muss man diejenigen finden, die mutig sind, mit denen das Ganze umsetzen und letztendlich dann darüber sprechen. Also tu Gutes und sprich darüber, um eben diesen Menschen zu zeigen, welche Ergebnisse man damit erzielen kann. Das ist zumindest ein Aspekt, wo es häufig einfach für uns darum geht, hinzugehen und nicht, dass wir, ich meine, wir sitzen jetzt hier und wir sprechen über unsere Lösungen und klar, wir haben da irgendwie auch ein Eigeninteresse, das ist natürlich nachvollziehbar, aber lass eigentlich die Gesundheitseinrichtungen, die Ärztinnen und Ärzte, die Pflegekräfte und die versorgten Menschen zu Wort kommen und die Geschichten erzählen da draußen. Ich glaube, das ist zumindest ein Punkt, wo ich natürlich mein Marketingherz auch immer für brennt, ja, dass die Nutzerinnen und Nutzer die Geschichten erzählen und nicht der Hersteller selber.
Ja, ja. Also ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass diese Entwicklung, Innovation, die muss anfassbar werden, ja, in dem Augenblick, wo ich mir das selber mal anschauen kann und sehe. Ich glaube, das wird deutlich besser. Ich habe ein schönes Beispiel, wenn wir Projekte mit Telemedizin boxen, ja. Und das wird dann, ja, dann gehe ich irgendwie in die Box und dann ist da ein Arzt per Video zugeschaltet. Ja, wie weird ist das denn? So, und wenn die Leute dann aber in der Box drin sind und das wahrnehmen, ja, und das dann selber erleben, ist die Reaktion häufig eine ganz, ganz andere. Also, und Telemedizin ist halt häufig etwas sehr Abstraktes, ne? Jeder hat dann irgendwie ein bestimmtes Bild im Kopf. Und es ist ja aber sehr, sehr facettenreich. Und ich glaube, das muss uns gelingen, es anfassbar zu machen, wirklich zu zeigen, wie es Versorgung ganz operativ verbessern kann. Und ich gehe in meinen Argumentationen auch immer weiter und zu sagen, ja klar, der Versorgungsaspekt verbessert sich, aber wir schaffen ja auch, ne, und Andreas, da auf deine Frage, ein attraktiveres Arbeitsumfeld. Also ich meine, würde ich heute für einen Arbeitgeber arbeiten, wo ich alles auf Papier dokumentieren muss? Ey, no way, ja, niemals würde ich da anfangen. Und insofern ist das ja auch etwas, sagen, als Krankenhauspflegeeinrichtung, sagen, ich habe gute Technologie, ich ermögliche produktives Arbeiten, ja, und sag mal, im Fall von Telemedizin, Ärzte können seit diesem Jahr auch im Homeoffice arbeiten. Das ist die einzige hochqualifizierte Berufsgruppe, die bisher kein Homeoffice machen konnte, ja, sehr weiblich geprägter Beruf, häufig durch Teilzeit, ja, also gerade für diese Menschen schaffen wir, ist mal auch aus einer Employer-Branding-Perspektive heraus, eigentlich einen sehr starken Vorteil. Redet heute keiner drüber, ja, dass das ein Vorteil von Telemedizin ist. Für mich ein riesen, also fast mit der größte Vorteil, auch aus Feedback Wahnsinn, ja, von Krankenhäusern, die sagen, ja, ich habe so viele Mitarbeiter, die können nicht mehr am Bett am Patienten arbeiten, aber die können noch wunderbar auch an einem Telearbeitsplatz ihre Expertise weitergeben. Ja, also wir haben so ein gigantisches Potenzial, was wir frei machen können. Auch immer wieder Ärzte im Ruhestand, die sagen, also 2-3 Stunden am Wochenende, hier so Kindernotdienst per Video, ey, da wäre ich dabei, ja. Ja, absolut. Aber ich will nicht mehr in der Praxis stehen. So, und nur das schaffen wir noch nicht kommunikativ wirklich in den Mittelpunkt zu stellen.
Ja, ich denke, also darüber muss man sprechen, das ist ein super relevanter Punkt und auch dann gezielt diese Sorgen oder die Kritik auch ernst nehmen. Ich glaube, auch das ist wichtig, das möchte ich noch hinzufügen, dass man natürlich auch die Kritiker trotzdem ernst nehmen muss, trotz aller technischen Entwicklung, um den Dialog zu öffnen. Und nicht auch alles, ne, schön zu reden, sondern auch hinzugehen und zu sagen, klar, es gibt berechtigte Konflikte und möglichen Missbrauch und das und A, B, C tun wir, damit das eben reduziert wird, damit man eben in den Dialog gerät und auch diese Leute mitnimmt. Ich glaube, auch das ist sehr wichtig, die Kritik ernst zu nehmen und auch da haben wir zumindest in unserem Projekt immer gute Erfahrungen gemacht, dass wir dann auch letztendlich alle Leute mitnehmen, indem man das gezielt anspricht und nicht einfach übergeht und sagt, ja, so ist jetzt halt nun mal die neue Welt, ne?
Man muss sagen, Kritik kommt, wird ja heute oft dadurch häufig erzeugt, dass es einfach Rahmenbedingungen gibt, die ja Anbieter auch gar nicht beeinflussen können durch regulatorische Vorgaben, die dazu führen, dass so gewisse Dinge ad absurdum geführt werden. Ja, eines meiner Lieblingsbeispiele ist die Digas, ja. Also bis ich meinen DiGA-Freischaltcode irgendwie habe, dauert es schon lange. So, dann muss ich regelmäßig mein Passwort erneuern aufgrund von BSI-Vorgaben. Also das ist halt einfach, macht ja auch keinen Spaß, dann damit zu arbeiten. Ja, und das Gleiche haben wir natürlich an anderen Stellen auch durch an Teilen Überregulierung. Am Ende macht es das Ganze teuer. Und sorgt nicht unbedingt dafür, dass wir eine höhere Akzeptanz haben. Also da bevormunden wir, glaube ich, auch einfach, werden wir als Bürger auch bevormundet. Ja, so wenn ich zu meinem Arzt sage, bitte senden Sie mir Befund per E-Mail, ich unterschreibe Ihnen das auch. Sie sagen, ja, nee, wir dürfen das aus Datenschutzgründen nicht. Also ich verstehe es einfach nicht. Ne? Also ich finde ein hohes Daten- und Schutzsicherheitsniveau wichtig, ja, weil es hochsensible Daten sind. Aber gleichzeitig müssen wir doch Patienten eine Wahlmöglichkeit geben, am Ende, wofür sie sich entscheiden. Das schränkt natürlich extrem viele sinnvolle Workflows einfach ein oder macht sie unmöglich, weil es unter bestehenden Vorgaben schlichtweg auch nicht wirtschaftlich zu betreiben ist.
Ja, absolut. Also ich glaube auch da, und das muss man auch laut aussprechen, auch wenn es ja ein oder andere nicht gerne hören, aber wenn wir uns anschauen, wie paradox das Thema auch diskutiert wird, auf der einen Seite sind wir sensibel mit den einen Daten, auf der anderen Seite schmeißen wir unser gesamtes Privatleben in Kommunikationstools rein, die eben, also WhatsApp und Co., wo ich eigentlich glaube, keiner von uns sich bisher die AGBs mal durchgelesen hat und geprüft hat, dann ist das schon mittlerweile an einem Punkt, der ziemlich paradox ist und wo wir uns die Frage stellen müssen, was für einen Gefallen tun wir uns? Datenschutz, ja, wichtig, aber zu welchem Preis? Und man kann es sicher machen, ohne sich selbst das Leben zu schwer zu machen. Ich glaube, auch das gehört mit zur Realität dazu.
Die neuesten Zahlen waren, von den ChatGPT-Nutzern haben schon 25% auch ihre Arztbriefe da mal hochgeladen. Ne? Also ich meine, das ist wirklich, ihr habt ja auch, habe ich gesehen, C5-Testat gemacht und alles, ne, wir ja auch. Und das ist also das sind zwei Welten, die nebeneinander existieren, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Und also insofern, ich glaube, da brauchen wir einen echten pragmatisch notwendigen Umgang damit. Ne? Also die KBV regelt wirklich, wie der Telemedizin-Arbeitsplatz eines Arztes auszusehen hat, also welche Geräte der braucht. Ja, also ich meine, am Ende, der Arzt ist ein freier Beruf. Ne? Warum bevormunden? Warum gibt es so viele Vorgaben? Warum kann man nicht den Ärztinnen das entscheiden lassen, wie sie das abwickeln im Sinne ihrer Patienten? Also insofern, das ist ein Wahnsinn, wofür wir alles Regelungen und Vorgaben haben. Ja.
Hoffen wir, dass die ein oder andere wichtige Person da draußen das hört, dieses Signal von uns, dass es einen Effekt hat. Das sind ja wirklich schwierige Themen.
Amir, wir kommen so langsam jetzt hier in die letzten Minuten von unserer heutigen Session. Jetzt haben wir ganz viel über Hemmnisse gesprochen. Lass uns doch vielleicht mit einem positiven Ausblick noch enden. Also nicht, dass wir jetzt Datenschutz als letzten Punkt hier bei unseren Zuhörern verankern. Mit Blick auf 26, also wir kommen ja jetzt in den Jahreswechsel rein, ne? Und wie schaut ihr da drauf? Was sind so in eurem Bereich die großen Themen, mit denen ihr euch da auseinandersetzen werdet?
Ja, also ich denke, es gibt viel auch Positives zu berichten und Optimismus ist absolut angebracht. Also was wir sehen, ist zum einen für uns ein sehr relevanter Sektor, sind Neubauprojekte. Immer wenn neu gebaut wird, nehmen wir wahr, dass Projektentwickler, Architekten, Träger innovative Lösungen von Anfang an schon in der Infrastruktur mitdenken. Das kommt uns natürlich auch zugute, dass man eben schon direkt schaut, okay, immer wieder Anfragen, wo es eben darum geht, ich baue jetzt neu, ihr seid eine moderne Lösung, ich möchte das von Anfang an als Standard mit dabei haben. Ich glaube, das ist ein Trend, der wird nächstes Jahr stark zu spüren sein und der wird die nächsten Jahre auch fortgeführt werden. Und was wir auch sehen, ist, dass große, etablierte und ich würde auch sagen, bisher recht konservative Träger sich jetzt digitalen Lösungen wie unseren geöffnet haben. Und das ist ein ganz wichtiger Vorbildcharakter, den das Ganze dann auch hat für die gesamte Branche, dass ich eben sehe, okay, es ist jetzt nicht das eine private, innovative Pflegeheim, sondern es sind wirklich große Träger, die Tausende, Zehntausende von Menschen versorgen und die sich eben öffnen für Digitalisierung, für KI und das wird sich nächstes Jahr spürbar bei uns machen und dann auch in den Folgejahren, denke ich, dann auch eine Welle auserzeugen. Wie siehst du das, auch der für dich, so deine Perspektive?
Ja, also 20. wir haben einen extrem positiven Ausblick auf 26, ja, also fühlt sage ich das jetzt schon seit 5 Jahren, wir kommen jetzt an so einen Tipping Point, ne, wo es auch alternativlos wird, die Wege zu gehen. Und also wir haben jetzt in diesem Jahr sehr viele Projekte gemacht, die auch kein Pilotcharakter mehr waren, ja, sondern wirklich auch langfristig ausgelegt sind mit einem konkreten Use Case, konkreten Anforderungen, die dann auch nachhaltig in der Organisation verankert werden. Also auch im Bereich der Pflege. Wir haben beispielsweise den medizinischen Dienst als Kunden gewonnen, die mit uns Videobegutachtung machen bei Pflegegradanträgen. Ja, also das ist für mich eigentlich mit das schönste Projekt, weil es auch zeigt, wo wir in diesem System ja, also wo Menschen in diesem System ja heute noch einfach auch im Auto sitzen und in die Häuslichkeit fahren. Ja, also allein in Berlin-Brandenburg sind jedes Jahr 150.000 Termine vor Ort bei Menschen. Ja, also wenn man sich das überlegt, welches gigantische Potenzial da im Bereich von virtuellen Terminen liegt, ist unglaublich. So, und das wird sich weiter fortsetzen, also dass wir mehr Anwendungsfälle sehen, also neue Themen aufgleisen, ja, wir auch jetzt gerade sehen, fachärztliche Versorgung wird zunehmend digitaler, und also insofern 2026 wird, glaube ich, ein sehr, sehr positives Jahr für die Etablierung der Telemedizin in Deutschland werden, auch weil wir jetzt die EPA haben, muss man sagen, ist natürlich ein ganz wesentlicher Enabler. E-Rezept war wichtig, EPA jetzt in Kombination extrem wichtig. So, und jetzt kann man auch wirklich sinnvolle Use Cases abbilden, weil dann hoffentlich auch Daten vorliegen. Ja? Insofern freuen wir uns über diese Entwicklung.
Ja, wir schauen optimistisch aufs nächste Jahr. Ich glaube, das sollten wir auch, und es gibt auch genug Gründe dafür. Es war jetzt lang genug Mittelalter im Gesundheitswesen, jetzt kommt die Moderne.
Genau, und sollen ja auch unsere Podcasts verdienen, ja, über diese Themen zu sprechen, ihnen einen Platz zu geben. Insofern hoffen wir, dass es für alle, die heute live dabei waren, eine spannende Folge war, oder auch für alle, die es jetzt später hören, dass ihr was mitnehmen konntet. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch super gerne. Wenn ihr eine Pflegeeinrichtung seid, die sagen, Mensch, die Kombination aus LiviCare und den Lösungen von Arztkonsultation, das klingt ja nach einem spannenden Thema. Da würden wir gerne mal mit euch gemeinsam drüber nachdenken, wie wir es verbinden können. Da würden wir uns sehr, sehr freuen, dann mal wirklich das Ganze groß und vernetzt zu denken. Und insofern vielen, vielen Dank von meiner Seite, Amir, für das tolle, spannende Gespräch.
Ich danke dir, Jan. Hat mir sehr viel Freude gemacht.
Danke. Tschüss.